Schönen guten Abend. Ich werde Sie mit meiner Präsentation jetzt in die Karibik entführen. Ich freue mich, einmal zuerst bei dieser Veranstaltung teilnehmen zu dürfen und möchte mich an dieser Stelle auch recht herzlich bei den Organisatorinnen für die Einladung bedanken. Ja, wie eh schon erwähnt, ich arbeite... Ich arbeite am Institut für ökologischen Landbau in der Arbeitsgruppe Wissenssysteme und Innovationen. Und ich habe im Rahmen meiner Doktorarbeit insgesamt fast ein Jahr lang in Kuba gelebt und geforscht und habe dort mit Bauern und Bäuerinnen und mit Produzenten und Produzentinnen aus der urbanen Landwirtschaft Interviews durchgeführt. Und mein heutiger Vortrag basiert erstens einmal auf meinen eigenen Erfahrungen und zweitens auf einer Masterarbeit von der Sarah Schneider, die zu einem sehr ähnlichen Thema in Havanna Interviews durchgeführt hat. Ich möchte meinen Vortrag beginnen. Ich möchte meinen Vortrag einmal beginnen mit einer kleinen Zeitreise, und zwar genauer gesagt möchte ich Sie an den 23. Mai 2007 erinnern. Das war der Tag, an dem gleich viele Personen in Städten gelebt haben wie am Land gelebt haben. Diese Entwicklung wird in Zukunft ja noch so weitergehen, und wir werden 2030 wahrscheinlich 60% der Weltbevölkerung in Städten leben haben. Das bringt auch negative Konsequenzen mit sich, zum Beispiel Flächenversiegelung, Ressourcenverbrauch, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und so weiter. Und Städte sind dadurch auch enorm abhängig von ihrem Umland, jetzt in Bezug auf Lebensmittel, auf Trinkwasserversorgung und auf Energie. Und das macht Städte jetzt wiederum sehr anfällig für unvorhersehbare Veränderungen und Krisen. Da kommen wir jetzt auch schon zu dem Thema urbane Landwirtschaft. Die urbane Landwirtschaft spielt eine entscheidende Rolle für die Anpassungsfähigkeit von Städten an globale Veränderungsprozesse. Weltweit praktizieren annähernd 800 Millionen Menschen urbane Landwirtschaft. Für die meisten dieser Personen ist es eine Strategie, um ihre Lebensgrundlagen zu verbessern, entweder über die Erhöhung der Selbstversorgung oder über zusätzliches Einkommen. Ja, 200 Millionen Menschen produzieren Lebensmittel für den Verkauf, also in der urbanen Landwirtschaft, und ungefähr 15-20% der weltweit konsumierten Lebensmittel stammen aus urbaner Landwirtschaft. So viel einmal zum Einstieg. Jetzt, was hat das Ganze mit Kuba zu tun? Wie schaut die Entwicklung der urbanen Landwirtschaft in Kuba aus? Vor 1989 war das alles ganz anders. Ja. Städtische Nutzgärten galten als Symbol für Armut und Rückständigkeit. Das hat sich 1989 schlagartig geändert mit dem Zusammenbruch der Ostblockstaaten. Und Kuba schlitterte praktisch von einem Tag auf den nächsten in eine Wirtschafts- und Lebensmittelkrise. Um das zu veranschaulichen, in dem Zeitraum sind ungefähr 80% der Lebensmittel der Exporte zurückgegangen und 70% der Importe zurückgegangen. Die Stadtbevölkerung war von dieser Entwicklung ganz besonders betroffen und hat sich da auch ganz eigene Bewältigungsstrategien zurechtgelegt. Und zwar die Erhöhung der Selbstversorgung mit Lebensmitteln. Es haben ganz normale Personen angefangen, auf Balkonen Gemüse zu ziehen, auf ihren Dachterrassen Kaninchen zu halten oder Hühner zu halten, im Hinterhof Schweine zu halten. Man hat brachliegende Flächen besetzt und man hat sogar Müllhalden mit Lebensmittel bepflanzt. Das Ganze war ausgehend von einer selbstorganisierten Bewegung. Das heißt, die kubanische Regierung hat das zu Beginn geduldet. Erst 1994 ist die kubanische Regierung offiziell auf den Plan aufgestiegen und hat gesehen, wie wertvoll und wie wichtig urbane Landwirtschaft für regionale Lebensmittelversorgung ist und hat begonnen, die urbane Lebensmittelproduktion zu unterstützen und zu fördern. Zu Beginn einmal mit der Legalisierung der Lebensmittelproduktion in der Stadt, mit dem Ziel, alle brachliegenden Flächen auch wirklich landwirtschaftlich zu nutzen. Und 1989 hat dann eine weitere Institutionalisierung stattgefunden. Da wurde eine nationale Expertengruppe zur Förderung der urbanen Landwirtschaft ist 1998 gegründet worden. Ja, das nächste Thema wäre dann Ernährungssouveränität in Kuba. Und Kuba ist in der glücklichen, unter Anführungszeichen glücklichen Lage, eine relativ unabhängige Agrarpolitik durchführen zu können, unabhängig von den USA. Jetzt unter Anführungszeichen deshalb, weil es natürlich das US-Handelsembargo nach wie vor gibt und das hat dann Einfluss, einen eher indirekten Einfluss allerdings. Und Ernährungssouveränität ist praktisch Kubas Antwort auf steigende Lebensmittelpreise am Weltmarkt. Die kubanische Regierung ruft unter anderem auch in den Medien zu nationaler Ernährungssouveränität auf. Also man hört das in den man liest das in den Tageszeitungen, hört das im Radio, sieht das im Fernsehen. Es gibt allerdings auch zwei unterschiedliche Perspektiven. Also abhängig davon, wen man fragt, was ist Ernährungssouveränität, kriegt man unterschiedliche Antworten. Wenn man Regierungsvertreter fragt, dann hört man, dass das eine politische Souveränität gegenüber anderen Staaten ist. Dass die Unabhängigkeit von Betriebsmittel- und Lebensmittelimporten im Vordergrund steht. Und im Prinzip geht es dabei um Produktivitäts- und Produktionssteigerungen. Wenn man jetzt Produzenten und Produzentinnen fragt, dann hört man da in erster Linie einmal die Unabhängigkeit vom Staat. Und da geht es um die Selbstversorgung mit Lebensmitteln. Ja, und auch um die Produktion von Betriebsmitteln, damit man sich eben unabhängig machen kann. Zum Beispiel Kompost, Saatgut oder Spritzmittel, Düngemittel, biologische. Ja, ich möchte jetzt, ich habe mir eigentlich gedacht, dass bei meinen Vorrednern irgendjemand das Thema Ernährungssouveränität anhand der Prinzipien abhandeln wird. Das ist jetzt nicht passiert. Ich werde jetzt Stadtlandwirtschaft mit Ernährungssouveränität verknüpfen und das anhand der 6 Prinzipien der Ernährungssouveränität, die da wären. Das erste Prinzip ist der Vorrang für die Ernährung der Bevölkerung. Das zweite ist die Wertschätzung für Lebensmittelproduzentinnen. Das dritte Prinzip ist die Etablierung von lokalen Produktionssystemen. Viertens wäre es die Stärkung der lokalen Kontrolle. Fünftens der Aufbau von Wissen und Fertigkeiten. Und sechstens die Arbeit mit der Natur. Zum ersten Prinzip, der Vorrang für die Ernährung der Bevölkerung. Die kubanische Stadtbevölkerung hat Zugang zu den Lebensmitteln und der Zugang ist gewährleistet in erster Linie durch kontinuierliche Produktionssteigerungen im Laufe der vergangenen 20 Jahre. Das liegt unter anderem daran, dass es für kubanische Verhältnisse relativ gute Verdienstmöglichkeiten in der Landwirtschaft gibt. Das heißt, es haben jetzt auch Personen, die zuvor nicht in der Landwirtschaft gearbeitet haben, ein Interesse, in die Landwirtschaft einzusteigen. Und das ist in den vergangenen Jahren auch mehrfach passiert, da komme ich später noch dazu. Und dadurch wird natürlich auch mehr produziert. Dann ist es in der Vergangenheit auch zu Produktivitätssteigerungen gekommen. Damit verbinde ich jetzt einmal verbesserte Anbaumethoden, zum Beispiel durch verbesserte Schädlingsbekämpfung oder durch verbesserte Fruchtfolgen, Mischkulturen, Agroforstsysteme und so weiter. Das Ganze ist ausgehend von einer regen Innovationstätigkeit der kubanischen Bauern und Bäuerinnen und Produzenten und Produzentinnen, die insofern auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja, und zusätzlich dazu hat in den letzten Jahren auch eine Diversifizierung der Absatzmöglichkeiten stattgefunden. Es gibt Bauernmärkte, es gibt mobile Verkaufsstände, Straßenverkäufer und Verkaufsstände am Betrieb. Das zu veranschaulichen, habe ich da jetzt ein paar Fotos für Sie vorbereitet. Auf dem Foto links oben sieht man am Verkaufsstand am Betrieb, also das wäre die klassische Direktvermarktung, wie man sie aus Österreich kennt. In Kuba gibt es an die 11.000 dieser Verkaufsstände auf landwirtschaftlichen Betrieben und mehr als 1.000 davon allein in Havanna. So viel zur Nahversorgung. Dann sieht man dort unten Straßenverkäufer, einen Straßenverkäufer auf der rechten Seite. Das sind in ganz Kuba bis zu 16.000 sogenannte Carretilleros. In Havanna allein sind das 3.200, die auf diese Weise Lebensmittel verkaufen. Ja, das zweite Prinzip, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, das zweite Prinzip ist die Wertschätzung für Lebensmittelproduzentinnen. Es gibt in Kuba ein sehr ausgefeiltes Anreizsystem für, übersetzt wird das der Ausdruck, vorbildliche Produktion, Produktion de Excelencia auf Spanisch. Da gibt es Auszeichnungen, Zertifikate, es gibt Preise für die Umsetzung nachhaltiger Anbaumethoden. Produzenten, Produzentinnen, die was Besonderes getan haben, werden in den Medien vorgestellt, können an internationalen Konferenzen teilnehmen und können an Innovationswettbewerben teilnehmen. Da sieht man auf diesem Foto einen Produzenten der urbanen Landwirtschaft und im Hintergrund sieht man seine ganzen Auszeichnungen, die er hat. Der dritte Punkt wäre die Etablierung von lokalen Produktionssystemen. Ungefähr 40% aller städtischen Haushalte in Kuba produzieren Lebensmittel. Es gibt mehr als 1 Million Hausgärten. Ungefähr 50.000 Hektar werden der urbanen Landwirtschaft zugerechnet. Und 384.000 Personen sind in der urbanen Landwirtschaft tätig. 60% des Gemüse- und Gewürzbedarfs in Kuba wird über die urbane Landwirtschaft abgedeckt. Dann der vierte Punkt ist die Stärkung der lokalen Kontrolle. Das ist ein recht wichtiger Punkt und Kuba hat 2011 ein Reformpaket verabschiedet, wo es um die Steigerung der Autonomie für Lebensmittelproduzenten geht. Produzenten können jetzt Verkaufskanäle autonomer bestimmen und die staatliche Einflussnahme ist zurückgegangen. Zwischen 2010 und 2011 sind die Verkäufe auf staatlichen Märkten um 16% zurückgegangen. Das hat allerdings zu einer Preissteigerung um 7% geführt. Nur als Vergleich dazu, kubanische Haushalte geben 75% ihres Monatseinkommens für Lebensmittel aus. Ja, und ganz, ganz wichtig ist der Zugang zu Land. Die kubanische Regierung ist der größte Landeigentümer in Kuba und vergibt Land in Nutznießung unter bestimmten Nutzungsauflagen. Das heißt, Neueinsteiger, jeder, der Lust hat, Landwirtschaft zu betreiben, kann in die Landwirtschaft einsteigen, stellt einen Antrag. 2009 wurden 110.000 Anträge gestellt und 80 davon stattgegeben. Nur 23% der Antragsteller haben allerdings Erfahrung mit der Landwirtschaft. Die restlichen Personen sind Neueinsteiger, haben kein Vorwissen über landwirtschaftliche Produktion. Insgesamt wurde in Kuba in den letzten Jahren 690.000 Hektar Land verteilt auf diese Art und Weise. Der nächste Punkt ist der Aufbau von Wissen und Fertigkeiten. Und ja, Kuba hat eine sehr gute Infrastruktur zur Wissensvermittlung. Da gibt es Beratungsangebote in jedem Stadtteil. Jede Kooperative bietet Beratungsangebote an. Es gibt eine recht intensive Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten, es gibt ein eigenes Bildungsprogramm für urbane Landwirtschaft und natürlich auch das eigene Erfahrungswissen, das durch eigene Experimente und Innovationen aufgebaut wird, hat einen wichtigen Stellenwert. Der letzte Punkt ist die Arbeit mit der Natur. Diese Expertengruppe, von der ich vorher gesprochen habe, die gibt jedes Jahr Anbauempfehlungen heraus und die beinhalten ökologische Produktionsmethoden. Also man kann sagen, dass die urbane Landwirtschaft in Kuba ökologisch ist, auch wenn sie nicht zertifiziert ist. Chemisch-synthetische Betriebsmittel sind erstens einmal teuer und schwer erhältlich und wenn sie erhältlich sind, dann sind sie am Schwarzmarkt zu kaufen und dort meistens ist die Qualität relativ schlecht. Ja, die Produktionssysteme sind diversifiziert. Das heißt, dass die Tierhaltung integriert wird in den Produktionsablauf, dass es Mischkulturen gibt, Fruchtfolgesysteme gibt und dass recht viel auch mit Agroforstwirtschaft auch in der Stadtlandwirtschaft gearbeitet wird. Die Regierung hat die letzten paar Jahre intensive Aufklärungsarbeit betrieben, um das ökologische Bewusstsein der Bevölkerung und der Produzenten zu erhöhen. Und jetzt komme ich auch schon zum Abschluss. Zuvor noch ein kurzes Foto, ein Statement zum Foto. Da sieht man auf dem linken Foto Wurmkompostproduktion, rechts oben sieht man Biogasanlagen und rechts unten sieht man einen Stadtlandwirtschaftsbetrieb in Havanna. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass die kubanische Regierung die Rahmenbedingungen schafft, dass Ernährungssouveränität auch wirklich in die Tat umgesetzt werden kann. Urbane Landwirtschaft ist ein Schlüsselelement für Ernährungssouveränität in Kuba und leistet einen wesentlichen Beitrag zur nationalen landwirtschaftlichen Produktivität und zur Ernährungssicherheit. Den Unterschied haben wir heute schon gehört. Ja, Stadtplaner und politische Entscheidungsträger sind aufgefordert, den Beitrag urbaner Landwirtschaft zu Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität zu berücksichtigen in ihren Entscheidungen. Und die zentrale Herausforderung meiner Meinung nach ist der Stadtpolitik ist die Entwicklung resilienter, selbstregulierender, flexibler und nachhaltiger Städte. Und nur wenn man die urbane Landwirtschaft im Kontext einer Stadtentwicklung fördert, nur dann werden wir es schaffen, wirkliche Smart Cities umzusetzen. Vielen Dank.